Radio 1. Die Profis.
Und weil Sie ja immer aufmerksam auch Nachrichten hören und uns vor allen Dingen auch zuhören hier im Radio, wissen Sie wahrscheinlich, dass in letzter Zeit wieder viel diskutiert wurde über die böse Trinkgeldtaste. Ja, auf Kartenlesegeräten, auch beim Szenebäcker vor meiner Haustür. Da kaufst du ein Brot für 8 Euro das Kilo, schwupp, und das Gerät fragt frech, wollen Sie nicht noch 15% freiwillig obendrauf legen? Wofür? Ja, ich meine, ich bin ja eher oldschool und zahle mit Karte. Viele nehmen mittlerweile ihr Smartphone oder die Smartwatch, und Kleingeld, das kramt kaum noch jemand raus. Wie fing das eigentlich mal an mit dem Zahlen per Kreditkarte? Das können Sie jetzt nachlesen im Kreditkartenbuch des habilitierten Kultur- und Medienwissenschaftlers Dr. Sebastian Giesmann von der Uni Siegen. Guten Morgen, Herr Giesmann. Muss ich noch mal kurz nachgucken.
Ja, hallo. Guten Morgen, Herr Karkowski.
Die Kulturgeschichte der Kreditkarte. Lassen Sie mich raten, erfunden haben es die US-Amerikaner?
Ja, es ist und bleibt eine sehr amerikanische Angelegenheit. Wir können ganz weit zurückgehen ins 19. Jahrhundert zu kleinen Credit Reports. Aber wenn man es mal auf den Punkt bringen will, ist es die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo auch die ersten Digitalrechner schon verfügbar sind. Diners Club 1950, essen gehen und die Bezahlung dabei aufschieben, ist der Anfang. Und das ist eine ziemlich exklusive Angelegenheit zunächst. Und Mitte der 1960er Jahre ändert sich dann was. Die Kreditkarte wird eigentlich zum Massenprodukt, zu dem, was wir auch heute noch nutzen, mit den Firmen, die dann später Mastercard und Visa werden. Und dann richtet sie sich eigentlich wirklich an alle, wird wild postalisch ausgeschickt. Und wir kennen das so ein bisschen mit den neueren Digitalmärkten. Es war eigentlich von Anfang an so ein Rennen darum, den Markt zu gewinnen. Am Ende sind jetzt zwei große Anbieter übrig geblieben. Das Buch erzählt auch diese Geschichte von Mastercard und Visa als eine Globalisierungsgeschichte, denn das war der nächste Schritt.
Ja, aber warum hat denn den Amerikanern ihr Dollar nicht mehr ausgereicht als Zahlungsmittel? Was für eine Idee steckt überhaupt hinter der Kreditkarte?
Die Idee ist die des schnellen, kleinen, verfügbaren Kredits und auch einer großen Mobilität. Also das muss man sich irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg schon so vorstellen, dass Bargeld in den USA, der Dollar, schon das universellste Zahlungsmittel war, aber sowas wie einen Banktransfer, Überweisung zwischen Bundesstaaten sehr, sehr schwierig war. Und in dem Punkt ist die Kreditkarte tatsächlich etwas gewesen, was das mobile Bezahlen in großen Räumen schnell ermöglicht hat. Und man merkt schon daran, das ist eine Idee, die kann man gut globalisieren. Und das ist tatsächlich passiert.
Aber so eine Rolle Dollarbündel dabei zu haben, das sah ja doch auch immer ganz schick aus, ne?
Ja, aber es geht natürlich auch um Prestige, ne? Also um die Demonstration von sozialem Status. Am Anfang, wie gesagt, die Exklusivität, Diners Club, American Express, dann die Entstehung von Firmen, die eigentlich eine Mittelschicht adressieren und zugleich auch darauf setzen, dass man die Unterschichten mit hereinholen kann und dann vielleicht auch von den Schulden nochmal extra profitiert.
Was waren dann die nächsten Schritte? Also Kreditkarte war quasi der Anfang. Was waren die nächsten Schritte auf der Entwicklung hin zu dem, was wir heute haben, dem Zahlen mit Smartphone oder mit der Smartwatch?
Genau, also Visa und Mastercard benennen sich so erst in den 1970er Jahren. Bei Visa merkt man, da steckt auch schon so eine Passportfunktion mit dahinter im Namen. Und dann sind die Märkte im Grunde genommen weltweit gebaut worden, auch in Europa. Und eine technische Dimension, die das fast von Anfang an hatte, war, dass die Verrechnungen zu komplex wurden, um auf Papier nur zu kassieren. Das heißt, ab 1970 gibt es sowas wie eine erste Digitalisierung, das ist der Magnetstreifen auf der Kreditkarte. Die Chips, die wir heute noch haben, die werden in Europa erfunden. Das ist ein Standard, der in den 1990er Jahren groß wird, wo die Kreditkarte dann auch Teil des Internets wird. Sie ist vorher schon da, das ist ein Riesenvorteil. Es gibt bis heute ja kein wirkliches Bezahlsystem, das irgendwie im Internet so kleine Zahlungen ermöglicht hätte von Anfang an. Aber die Kreditkarte ist genau an diesen Punkt gekommen. Und dann haben wir im Grunde genommen sowas wie eine dritte Digitalisierung des Bezahlens mit mobilem Geld, Mobile Money, mit den Handys, den Nokia-Handys, vor allem in Afrika ab den Mitte der 2000er Jahre. Und das, wo mein Buch im Grunde genommen so einen Schnitt macht, 2014 ist der Moment, wo Apple Pay eingeführt wird in den USA, aber auch in China WeChat Pay, wo also die Mobilisierung des Bezahlens die Karten auch schon virtualisiert hat. Ne? Wir haben die heute meistens in den Wallets.
Hier in Europa zahlt man mit PayPal, Apple Pay, Visa, Mastercard, American Express, alles US-amerikanische Firmen. Und wenn nun jemand sagt, ich vertraue diesem System nicht, hat ja der Präsident unlängst selbst entschieden, alle Mitglieder seiner Familie sind ab sofort immun vor jeglicher Steuerfahndung. Hallo, gibt es gar keine europäischen Alternativen, auf die ich beim bargeldlosen Zahlen umsteigen könnte? Gab es da nicht mal die Eurocard?
Ja, und die EC-Karte und den Eurocheck. Also ich erzähle das in einem Kapitel, den Aufstieg und Fall auch. Der Aufstieg ab 1968, es gab eine westeuropäische Kreditkarte, die Eurocard, die war absolut wettbewerbsfähig. Aber der Markenname, auch die Infrastrukturen, die Rechte sind 2003 von Mastercard gekauft worden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir benutzen unsere EC-Karte, gehört das tatsächlich Mastercard. Und das muss man erstmal ganz nüchtern sagen. Die Frage nach den Alternativen steht im Moment wirklich im Vordergrund, weil die geopolitischen Herausforderungen so groß sind. Das betrifft den erratischen Trump, wo man immer irgendwie eine nächste Executive Order erwarten kann. Das betrifft aber auch Russland, das sich unabhängig gemacht hat mit dem eigenen Bezahlsystem, mir. Und dann gibt es noch die eigentlich dominanten Player aus China, Alipay, WeChat Pay. Und Europa ist da sowas wie eine Provinz des digitalen Bezahlens geworden, könnte man schon sagen. Aber es gibt tatsächlich zwei Hoffnungen.
Nämlich?
Zum einen im Moment auch recht präsent in der Öffentlichkeit, den Vero. Den muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Eurocard 2.0. Also auch alle Banken müssen zusammenarbeiten, aber um das überhaupt zu ermöglichen innerhalb von Europa. Das Vorbild dabei ist aber eher PayPal. Das heißt, Vero ist dann eine Bezahl-App, mit der wir im Grunde genommen von Konto zu Konto direkt uns Gelder überweisen können, aber auch online bezahlen können sollen. Das wäre eine privatwirtschaftliche Alternative, die im Moment durchaus auch an Fahrt gewinnt. Mhm. Mir ein Stück weit wichtiger ist tatsächlich die öffentliche Alternative. Wir haben nämlich in den ganzen Digitalisierungen des Bezahlens immer die Privatwirtschaft ganz vorne gehabt, das macht was mit, vor allem mit dem Bargeld.
Und dann sollten wir vielleicht am besten mal einen zweiten Termin vereinbaren, indem wir dann auch über die europäische digitale Zentralbankwährung reden können. Ja. Dafür plädieren Sie am Ende Ihres Buches. Und ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank dem habilitierten Kultur- und Medienwissenschaftler Dr. Sebastian Giesmann von der Uni Siegen. Sein Buch heißt Das Kreditkartenbuch und ist erschienen im Kulturverlag Katmos Berlin. Herr Giesmann, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, sehr gerne. Und ab demnächst mit digitalem Euro.
Frohe Pfingsten.
Frohe Pfingsten.